Wie wirkt diese Stimme auf Sie, diese Lesung, wenn man das so anhört? Wie kommt das rüber?
Ich finde sie ganz fantastisch. Also ich bin sehr berührt von ihr. Für mich gibt es eine große Lebensgetränktheit, das ist so ein Wort, was mir einfällt. Es hat was Predigthaftes. Es hat aber auch was so leicht Trotziges, was ich so ein bisschen mit reinlese, von dem bestimmenden und auch nüchternen Lesen teilweise, das es auch gibt, Momente, eine wahnsinnig berührende Aufnahme.
Ich finde es sehr präzise. Also ich teile die Eindrücke zu 100%. Und zusätzlich gibt es da auch was zu entziffern. Also wenn Elliot so singt, dann markiert er damit wirklich auch eine eingebaute, metrisch gebundene Stimme, ganz bewusst. Also man kann quasi, wenn man die intertextuellen Verse kennt, dann findet man die in seinem Vortrag, obwohl der so lebendig und irgendwie ganz berührend ist, auch dadurch markiert. Und in der Version, die wir jetzt gehört haben, ist es ein bisschen schwächer, aber in der ersten noch
gibt
viel stärker.
Es
gibt eine ältere. Ja. Da markiert er auch ganz, ganz klar Versgrenzen zum Beispiel, die überspielt werden vom Text. Also findet die Schriftlichkeit quasi auch eingetragen in den Vortrag, aber nicht irgendwie didaktisch, belehrend, bitte versteht, dass es das so und so gemeint ist. Aber ganz, ganz präzise. Also es ist sehr wohl kalkuliert und auch beherrscht.
Ja, aber ich meine, es ist schon auch ein Eindruck, eben, wir haben jetzt diese jüngere Aufnahme, wo er älter ist, gehört. Es ist schon auch ein Eindruck einer alten Stimme. Das finde ich schon, weil man fragt sich, ob Elliot jemals jung war. Das ist vielleicht nicht so bei ihm, nicht so leicht vorstellbar, obwohl er natürlich auch seine wilden Phasen hatte. Und der Text entstammt wirklich ganz klar seiner Jugend. Und da sind Verse drin, da war er Undergraduate, die er sozusagen da schon geschmiedet hatte in Oxford. Aber es hat etwas also melancholisch Grundiertes, finde ich. Sehr stark, sehr stark. Ist das ein melancholischer Text für Sie? Es beginnt immerhin mit The Burial of the Dead. Ja. Das ist schon mal ein Totenbegräbnis. Andererseits wird der Frühling evoziert, wo sich ja allerhand Leben regen sollte, aber nicht so ganz tut.
Ja, es ist ja eine der vielen Stärken des Textes, dass er halt sehr vieles ist. Er ist natürlich auch melancholisch, aber er ist auch, ich glaube, die Mary Carr hat ihn als ein Gegengift gegen die Melancholie oder auch die seelische Vereinsamung und Verödung bezeichnet. Das finde ich sehr treffend. Also einerseits natürlich das Ausstellen der Melancholie oder auch des Elends, des seelischen Elends, und gleichzeitig aber auch mit dem Gedicht selbst eine Art von Gegengift zu schaffen.
Vielleicht sogar, ja, das finde ich, also gegen Gift, also wirklich in diesem medizinischen Sinne. Es gibt ja auch einen biografischen, autobiografischen Kontext, also eines dieser vielen Ichs, was da auftritt, das sind ja unglaublich viele, und einer auch der irritierende Ding ist, man nie weiß, wo kriegt man hier eigentlich mal ein Ich zu fassen, aber eins dieser Ichs spricht ja davon, I sat on Margate Sands, das ist so ein Kurort, so ein Badeort, I could connect nothing with nothing, das spielt wirklich auf einen persönlichen Zusammenbruch an, den Elliot erlitten hatte, wenige Jahre zuvor, wo er sich also ja, wirklich ganz neu erfinden musste. Und diese Neuerfindung, das Zusammenglauben, das sich an Wörtern wieder aufrichten, dieser Versuch ist ja auch in diesem Text wirklich also physisch spürbar, wie er sich auch also der Sprache geradezu verzweifelt zu bedienen versucht und versucht mit ihr ja, was Neues zu artikulieren. Kann man sich dem Text sonst thematisch nähern? Also es gibt ja hier, die haben wir gerade gehört, die große Passage über die Großstadt, Unreal City, die unwirkliche Stadt. Dann gibt es diese vielen, ich sag mal, gralsuchenden, mythischen Referenzen. Es gibt da sozusagen so einen ganzen Katalog von Themen. Welche sind da für Sie besonders prägend, besonders stark oder besonders resonanzenreich gewesen in Ihren Lektüren?
Also ich finde, das durchziehende Thema die Suche nach Sinn. Und die eben nicht, die kann sich nicht in einem Finden aufheben, sondern die muss was sozusagen mit der Suche tun. Und das macht das Gedicht. Und ich finde, das kriegt man sozusagen auf einer ganz körperlichen, ästhetisch spürbaren Ebene, kriegt man das mitgegeben mit dem Gedicht. Aber man kann das nicht als Inhalt sozusagen als Botschaft mit nach Hause nehmen, die für einen selbst dann irgendwie auch zieht, ja, sondern es ist wirklich eine Form von Performance.
Also es vollzieht eine Suche, aber es geht nicht um das Gesuchte, sondern um das Suchen selber.
Genau, aber dieses Suchen selbst, das springt schon auch raus, aus dieser Melancholie oder diesem, das ist auch was sehr glückend, die Suche ist schon glückend, ohne dass er was findet, sozusagen.
Ja, dem kann ich mich gerne anschließen, das finde ich sehr schön gesagt. Also diese Sinnsuche, die Bewegung, aber auch da wieder würde ich sagen, die Gleichzeitigkeit der Themen oder die Verschmelzung der Themen, die Zusammenführung der Themen, das ist ja für mich auch, also immer wieder auch gerne besprochen wird, auf den Text bezogen. Und darin, wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, liegt für mich auch eine große Modernität des Gedichtes. Ja. Und bezeichnenderweise finde ich, ja, wir haben jetzt den 100-jährigen Jahrestag in Anführungszeichen, aber ich finde auch genau in dem Ausloten dieser Themen ist der Text sehr gegenwärtig im wahrsten Sinne des Wortes. Also einerseits die Isolierung vielleicht oder auch die Großstadt, die kapitalistischen destruktiven Momente, die wir, wo wir heute hier sitzen, mindestens genauso spüren und vielleicht auf anderen Ebenen noch mal stärker. Also das einerseits und andererseits genau die Lehre, die spirituelle Lehre, das Sehnen und Suchen danach und dann auch genau gerne wieder in Momenten des Miteinanders, des Eros, aber auch der Natur, diesen mystischen Momenten, die Sie auch schon angesprochen haben.
Ja. Ja, das finde ich sehr nachvollziehbar. Vielleicht darf ich an dem Punkt mal ganz kurz die Aufmerksamkeit lenken auf diese Criterion-Ausgabe, wo der Text tatsächlich erschien, in der Mitte dieser ersten Nummer. Schauen Sie mal ganz kurz, was da noch alles erschien in dieser Ausgabe. Das passt nämlich zu dem, was Rike Schäffler gerade sagte. Also Eliot war der Herausgeber dieser Zeitschrift und hat das Gedicht also sehr sorgsam sozusagen komponiert, in diesem Zusammenhang veröffentlicht. Das erste ist ein Artikel über Downers. Ja, das ist das, was Sie gerade sagten. Er war übrigens zu dem Zeitpunkt, als es herauskam, auch noch einfach Bankangestellter. Ja? Er hat richtig einen Job in Canongate Street in London, musste da seinen Bankjob machen. Das hat ihn unglaublich eben auch in Depressionen gestürzt. Dann gibt es The Legend of Tristram and Isolde. Und das ist natürlich eine dieser ja, im weitesten Sinne arthurischen, Grals gesättigten Geschichten, die ja im Gedicht sehr präsent sind. Wir haben gerade gehört, diese Wagner-Verse, frisch weht der Wind der Heimat zu. Ja, das ist aus Tristan und Isolde. Dann kommt The Wasteland. The Victim ist eine Kurzgeschichte, wo es um eine vergebliche, erotische Szene geht, die also sehr scheitert und sehr tragisch endet. Dann kommt Hermann Hesse, interessanterweise, den Eliot sehr verehrt hat, den er auch kurz zuvor noch in der Schweiz besucht hatte. Und dann eine der ersten Rezensionen von Joyce's Ulysses, der im selben Jahr übrigens erschienen ist, also 1922, war ein großes Jahr für die Moderne. Das greift eigentlich alle diese Themen auch auf, jetzt das Spektrum, die Sie gerade erwähnt haben. Ja. Aber um jetzt noch mal ganz ins Diesseits zu kommen, Frau Schäffler, ich habe mich auch mit Ihren Texten ein bisschen beschäftigt und vielleicht ist es natürlich dem Anlass geschuldet, aber dieser Band heißt Der Rest ist Resonanz und wenn man ihn liest mit Eliot im Herzen und im Kopf, dann findet man tatsächlich lauter Eliot-Resonanzen. Ja? Man steht am Wannsee und winkt der Geschichte. Das ist eine Szene am Wannsee, ja? Und da kommt das Ritual vor, da kommen die Wurzeln vor, da kommen lauter Motive, Wörter vor, die wir alle aus dem ersten Teil von The Wasteland kennen. Ist das jetzt also meine Projektion, meine Resonanz oder wie erklärt sich das?
Ich glaube, das ist nicht Ihre Projektion. Also ich hatte das ja anfangs im ganz vertraulichen Rahmen, wie wir hier zusammensitzen, schon erzählt. Tatsächlich sind mir Eliots Texte mit Mitte, Anfang 20 begegnet und der Gedichtband ist von 2014, da war ich 28. Die Texte sind teilweise aber auch älter. Ich habe da auch Auseinandersetzungen mit Ferlinghetti zum Beispiel drin. Also es gibt definitiv eine Nähe bei mir, das würde ich sehr stark so sagen. Und das werden wir vielleicht auch gegen Ende unseres Abends heute, wenn ich ein neues Gedicht vorlese, auch nochmal hören. Also die Idee des Ritualhaften ist eine, die mir sehr nahe liegt. Mein neuer Gedichtband wird Lava-Rituale heißen. Ja. Also die Idee des Gedichtraumes als eigentlich auch vielleicht einem Raum, wo Verwandlung passieren kann, körperliche Verwandlung, soziale Verwandlung, spekulative neue Seinsweisen erkundet werden können. All das kann man natürlich mit Vorsicht auch an Eliot herantragen. Aber vielleicht auch in der Bildlichkeit, also die Steine, die Natur und das, was ich vorhin kurz erwähnt hatte von dem Sehnsuchtsort oder auch der Sinnfindung oder sich Einfindung in Natur als eine Art von, ich würde für mich selbst nicht spirituelle Praxis sagen, aber vielleicht ist das auch nur meine meine verknöcherte westliche Erziehung, das weiß ich nicht. Vielleicht gilt es, das auch zu überwinden.
Ja, also Verwandlung ist ja jetzt schon gleich das Stichwort, dem wir uns zuwenden wollen, wenn wir jetzt die Übersetzungen anhören und besprechen. Was waren denn für Sie, Johannes Ungelenk, eigentlich die Herausforderungen, diesen Text zu übersetzen? Sie haben gestellt, wie es dazu gekommen ist, und das war jetzt gar nicht der Anlass von dem Schreibheft und dem Jubiläum, das war dieser ganz eigene Anlass. Was für Fragen stellen sich denn, wenn man das wirklich wagt? Das ist ja auch ein irrsinniges Wagnis, diesen Monumentalsender, eben erste deutsche Fassung Ernst Robert Curtius, dann gibt es diverse andere, auch Eva Hesse, die ja hier im Hause sehr bekannt ist. Also wirklich große, große Übersetzungen liegen vor. Wie kommt man dazu, noch eine zu wagen oder jetzt erst recht? Was sind das sozusagen für Antriebsmomente gewesen?
Es war ganz persönlich. Also da hat es Unwissen geschützt. Glaube ich, also wenn ich gewusst hätte, was es da schon für spannende, gute Dinge gibt, dann hätte ich es vielleicht gar nicht gemacht. Aber der Ausgangspunkt war wirklich eine Beobachtung am Text. Also dass ich diese rhythmische Struktur, von dem, was man vorhin gehört hat, vom Anfang, ja, sie hat mich fasziniert, weil es gilt ja so als irgendwie frei, ungebunden, frei, Verse und so. Mhm. Aber wenn man da genau hinguckt, dann hat das eine Systematik, ist zu viel. Mhm. Aber es hat eine gewisse Regelmäßigkeit, die dieses Gedicht, finde ich, zum Klingen bringt. Mhm. Und die Idee war, einfach mal nur die erste Zeile zu probieren, zu gucken, lässt sich das irgendwie nachbauen? Mhm. Dass das in diesem doch recht einfachen Duktus mit problematischer Weise, selbst fürs Englische sehr knappen, noch silbenärmeren als sonst schon im englischen Worten, lässt sich das in viel Silben, mehrsilbigeren deutschen Worten irgendwie transportieren, nachbauen. Ja. Und das war sozusagen so eine Art Bastel.
Eine Bastelarbeit, ja. Ja gut, die deutschen Wörter flektieren, deswegen haben sie immer zu viele Silben. Da kommt man gerade bei Lyrik immer irgendwie in Bedrängnis. Ein Nachbau, ein Neubau der Architektur.
Das klingt jetzt ganz technisch.
Ja.
und vielleicht, hoffentlich hört es sich nicht so an. Aber die Freiheit des irgendwie erstmal Ungebundenen zwingt halt zu anderen Einschränkungen. Ja. Also Wortstellung, Silbenzahl und sowas, was dann wichtig wird.